Ja, nach den Sommerferien jetzt lesen wir ja das Markus-Evangelium, also jedes Mal, jeden Dienstag ein Kapitel vom Markus-Evangelium. Und heute ist das Markus Kapitel 2. Ich lese mal die ersten zwei Verse. Da heißt es: Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr vor der Tür noch Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus die Heilsbotschaft. Jesus kommt nach Hause, finde ich irgendwie schön. Offensichtlich war das Haus von Petrus das Zuhause von Jesus und von den Jüngern. Er war vor 3 Wochen da gewesen, jetzt wieder, und es sprach sich schnell herum. Hast du schon gehört? Jesus ist wieder da. Ich muss zu Jesus. Ich auch, sagt der andere, wie er letztes Mal meiner Mutter geholfen hat. Was hatte sie für Rückenschmerzen? Sie konnte überhaupt nicht aufrecht gehen. Er hat sie nur angerührt. Die Schmerzen waren weg. Ja, und dann das Größte. Mein Nachbar war blind. Er kann wieder sehen. Stellt euch das bloß mal vor. Was er heute wohl tut, das muss ich sehen, dass er von Gott diese Macht hat. Einfach wunderbar. Ich muss zu ihm. Und ein anderer sagt, neulich bin ich von der Leiter gefallen und seitdem kann ich den Arm nicht mehr gebrauchen. Er wird mir helfen. Ja, und ein anderer, und ich will hören, was er sagt, wie er von Gott spricht, als ob er ihn genau kennt, als ob Gott zu ihm spricht persönlich und er mit Gott spricht. Und wie er davon spricht, dass wir Gott wichtig sind, dass Gott uns lieb hat, dass er möchte, dass wir mit ihm leben, ja, dass er wie ein Vater ist, der auf uns wartet. So was sagen unsere Schriftgelehrten nie. Und er merkt anscheinend, dass wir das gar nicht so richtig glauben können, weil er deswegen immer wieder sagt, das ist wirklich so. Glaubt mir doch. Glaubt an die Heilsbotschaft. Glaubt an das Evangelium. Glaubt, dass Gott uns vergibt, dass er Schuld wegnimmt. Das sagt er wirklich. Ja, sogar, dass Gott auf dieser Welt etwas mit uns vorhat. Mit uns? Ja, dass wir Licht und Salz sind und dass er durch uns das Leben von anderen hell machen will. Wirklich? Mit mir hat Gott etwas vor, das muss ich hören. Ich muss auch zu Jesus. Und dann laufen sie zu Jesus, so schnell, dass sie sogar noch Platz im Haus ergattern können, wo sie jede Heilung und jedes Wort mitbekommen können. Und so warten sie auf Jesus. Das war mein erster Punkt. Ich muss zu Jesus. Und ich denke, das geht uns allen so. Wir alle müssen immer wieder zu Jesus. Und es ist gut, wenn wir das schnell tun, wenn wir traurig sind oder mutlos oder ohne Hoffnung oder krank oder verletzt, wenn wir denken, keiner ist für uns da, ich bin so allein, dass wir das denn nicht mit uns selbst ausmachen und immer wieder um unser Problem herumschleichen sozusagen, sondern schnell sagen, ich muss zu Jesus. Das ist mir neulich so gegangen, ich mache mit jemandem zusammen so einen kleinen Bibelkreis für Frauen, die beim Frühstückstreffen sind, und die, mit der ich das mache, die kann das super. Die hat also echt eine Gabe dafür, das ist wunderbar. Und meistens finde ich das auch wunderbar, aber letztes Mal nicht, weil ich merkte, ich vergleiche mich mit ihr. Und dann fängt man an, zu denken, ach, ich kann das nicht, wie die das macht und ich nicht und nichts kann ich und nichts bringe ich auf die Reihe und. Ihr kennt das sicher. Und es hat leider dann doch ein bisschen lange gedauert, bis ich endlich auf den Trichter kam, Mensch, hör doch auf damit, geh doch zu Jesus. Und ich bin zu Jesus. Solche Gedanken kommen mir meistens in der Küche, wenn ich koche, da habe ich irgendwie mehr Freiraum. Und nebenan im Zimmer sitzt immer ein schönes Sofa und wenn mir dann solche Gedanken kommen, ich muss zu Jesus, dann wetze ich da schnell rüber zwischendurch und setze mich aufs Sofa und klage Jesus sozusagen mein Leid und hoffe, dass inzwischen nichts anbrennt. Also ich muss zu Jesus. Das war mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, Jesus ist der Heiland, der Leben heil macht. Ich lese dazu die übrigen Verse bis Vers 12. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus sah, wie fest sie darauf vertrauten, dass er ihrem Freund helfen würde, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, das ist Gotteslästerung. Was bildet der sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Macht hat, schon jetzt Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, du bist gesund. Der Mann stand auf, nahm seine Trage und ging hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen begeistert, noch nie haben wir so etwas erlebt. Und alle lobten Gott. Jetzt sind alle im Haus, auch die, die so schnell gelaufen sind, die haben ja gute Plätze bekommen, weil sie so schnell gelaufen sind. Und seltsam finden sie, dass da einige Fromme sind, Schriftgelehrte, dass die wieder da sind. Aber wie finster die blicken. Sind sie neidisch auf den Erfolg von Jesus? Oder warten sie nur darauf, dass Jesus etwas sagt, was dem rechten Glauben nicht entspricht, um ihn anzuschwärzen bei den Priestern? Dicht an dicht stehen alle im Haus und wie man hört, auch ums Haus, die Fenster sind offen, Jesus kommt in die Mitte und plötzlich ein Scharren auf dem Dach. Die Geschichte ist uns allen, denke ich, bekannt. Stroh, Lehmbrocken fallen in den Raum, ein Loch entsteht und vier Gesichter von jungen Menschen gucken so über den Rand und lassen dann langsam so eine Trage herunter, auf dem ein Mensch liegt. Direkt vor Jesus, atemlose Stille, kommt jetzt das heilende Wort, geschieht jetzt das Heilungswunder? Nein. Stattdessen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Sünden vergeben. Das ist doch nicht das Wichtigste, denken die Zuschauer. Der Mann braucht doch Heilung. Er will sich wieder bewegen können und dafür hatten seine Freunde ihn doch ins Haus gebracht. Es ging doch um die Gesundheit ihres Freundes. Hauptsache gesund. Und nun das. Deine Sünden sind dir vergeben. welche Enttäuschung bei den Freunden und all den anderen im Haus und vielleicht auch erst bei dem Gelähmten, Sünden vergeben, als ob das das Wichtigste war. Warum sagt Jesus das als erstes? Deine Sünden sind dir vergeben. Er hat es nicht oft gesagt, aber hier sagt er es. Also das war etwas, was mich da so ein bisschen ins Nachdenken brachte. Ich war bei meiner Schwester die 3 Tage und abends um 8 kam ich dann immer in mein Zimmer, wo ich da geschlafen habe. Und da habe ich mir Gedanken gemacht. Und da bin ich so auf diese 3 Gedanken gekommen. Warum sagt Jesus das als erstes? Deine Sünden sind dir vergeben. Der eine Grund: vielleicht war Schuld wirklich das größte Problem des Gelähmten. Vielleicht litt er darunter am meisten, dass er sich schuldig fühlte und Jesus wusste, was in ihm vorging. Vielleicht war er durch eigene Schuld gelähmt worden, war ein Unfall. Und diese Selbstvorwürfe, ich habe mir mein Leben zerstört, die quälten ihn. Vielleicht war er durch die Schuld anderer gelähmt worden und dieser Groll auf diese Menschen und der Hass zerfraß ihn. Oder er war von Geburt an blind und sah die ganze Schuld bei seinen Eltern und warf es ihnen vor und ließ seine Wut bei ihnen aus und Bitterkeit beherrschte sein Leben. Und dann war natürlich da auch die Tatsache, dass im jüdischen Glauben Krankheit als Folge von Schuld angesehen wurde. Und er spürte, jeder, der ihn sah, dachte, was der wohl an Schuld auf sich geladen hat, dass er diese schwere Krankheit hat. Und auch er zerbrach sich den Kopf darüber, klagte Gott vielleicht an, und seine Schuld auch darüber quälte ihn. Die Psalmen sprechen oft davon, wie Menschen unter ihrer Schuld leiden. So heißt es einmal im 51. Psalm von David: Gott sei mir gnädig, lösche mein Vergehen aus, meine schwere Schuld wasche sie ab, reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne mein Unrecht. Meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Sieh nicht länger auf meine Schuld. Vergib mir alle meine Sünden. Schon im Alten Testament wird von Vergebung gesprochen, aber es wird deutlich, dass es immer ungewiss war. Man war offensichtlich nie so richtig sicher, ob Gott wirklich vergeben hat. Und deswegen bat man immer wieder darum, so wie in diesem 51. Psalm, immer wieder: sei mir gnädig, wasche mir ab, vergib mir meine Sünden. Und auch die Tatsache, dass im Tempel so unzählige Tiere geschlachtet wurden und das Blut in Strömen floss für die Sünden der Menschen, als ob man Gott damit freundlich stimmen musste, dass er hoffentlich vergab. Ja, und jetzt hört der Gelähmte von Jesus: mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einfach so, einfach so. Und Jesus sagt das mit Vollmacht, so ein Wort von Jesus kann unser Herz so treffen, dass wir durch und durch unser Leben dadurch anders sehen und neu leben können. Und so ist es bei dem Gelähmten. Er hört ein Wort: deine Sünden sind dir vergeben. Und die Gewissheit und die Freude sind da. Meine Sünden sind mir vergeben. Ich bin frei. Keine Vergangenheit mehr, die mich quält. Keine Selbstvorwürfe, keine Anklagen, kein Groll, keine Bitterkeit. Nichts quält mich mehr. Ich könnte tanzen, so denkt er, so leicht ist mir ums Herz. Danke, 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 Jesus. Wenn ich vergeben habe, habe ich alles. Schuld war vielleicht sein größtes Problem. Und deshalb sagt Jesus als erstes, dir sind deine Sünden vergeben. Ein zweiter Grund für Jesus, dem Gelähmten die Sündenvergebung zuerst zuzusprechen. Jesus sieht seine Zuhörerschaft, er sieht die Schriftgelehrten, wie sie ihn belauern. Und er will ihnen zeigen, dass er Macht hat, Menschen Gottes Vergebung zuzusprechen. Und er weiß genau, dass er damit die Schriftgelehrten provoziert, denn Sünden vergeben kann nur Gott, so denken sie. Und dir sind deine Sünden zu vergeben, wenn Jesus das sagt, ist es Gotteslästerung, so denken sie. Und Jesus spürt es und sagt, ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Macht hat, schon jetzt Sünden zu vergeben. Und dann sagt er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Du bist gesund. Und der ehemals Gelähmte steht auf, nimmt sein Bett und geht vor aller Augen raus. Er tut es. Er steht auf. Er ist geheilt. Seine Schuld muss also vergeben sein, denn Krankheit wurde ja verursacht durch Schuld und jetzt ist er geheilt, also die Schuld muss weg sein. Nur Gott allein kann Sünden vergeben, hatten die Schriftgelehrten gedacht. Und nun war der Gelähmte geheilt. Seine Schuld musste also vergeben sein. War Jesus wirklich der Menschensohn, der die Macht hat, Sünden zu vergeben? War er der Messias? Verdeckt spricht Jesus hier von sich als dem Messias. Ahnen jetzt einige der Pharisäer, dass er der Messias ist? Die anderen, die das Wunder sehen, sind begeistert. Sie loben Gott. Ein dritter und letzter Grund für Jesus, dem Gelähmten als erstes Vergebung zuzusprechen. Und das ist, Vergebung ist wirklich das Allerwichtigste für Jesus. Vergebung ist die Hauptsache. Dafür ist er gekommen, dafür ist er gestorben. Und er ist nicht nur für die persönliche Schuld des Einzelnen gestorben, sondern für die große Menschenschuld, die zwischen Gott und Mensch steht. Nämlich, dass Menschen Gott nicht Gott sein lassen, sondern dass sie ihr Leben ohne ihn führen, dass sie in Feindschaft mit ihm leben und damit in der Finsternis sind. So drastisch drückt die Bibel das aus. Jesus ist gekommen, um die Sünde der Welt hinwegzunehmen, wodurch die Beziehung zwischen Mensch und Gott geheilt ist. Jesus rettet. Rettet von der Finsternis. Es gibt ein Weihnachtslied, da heißt es, ich glaube, das ist Stille Nacht, und da ist der Refrain mal, Christ, der Retter, ist da. Der Retter, der rettet von der Finsternis. Er rettet aus der Gottesferne, er rettet aus der Finsternis. Und ich dachte, das ist so ein wichtiger Punkt, dass ich dazu einfach mal einige Bibelstellen rausgesucht habe. Ich hoffe, ich gehe euch damit nicht auf die Nerven. Also im Kolosserbrief, im ersten Kapitel, im 13. Vers heißt es, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der geliebten Herrschaft, unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Und im Epheserbrief, im 5. Kapitel, im 8. Vers heißt es, ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn und nun lebt als Kinder des Lichts. Oder im 2. Korinther, im 5. Kapitel, Vers 17, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Und all dies verdanken wir Gott, der durch Christus Frieden mit uns geschlossen hat. Wunderbar. Frieden mit Gott. Freunde Gottes, sagte mal jemand. Freundschaft mit Gott. Oder Kind Gottes, geliebt, wertvoll. Etwas Neues beginnt. Einige von euch erinnern sich vielleicht an die Glaubenskurse. Die müssen wir so ungefähr 2000 gemacht haben, nicht? So als ihr auch dabei wart. Ne? Und da gibt es diesen einen Begriff Herrschaftswechsel. Hört sich so pathetisch an, ja? Und wenn jemand diesen Herrschaftswechsel sozusagen betreiben wollte, also sozusagen aus dem Reich der Finsternis in das Reich Gottes hinübertreten wollte, dann war das dieser Herrschaftswechsel und das war dann verbunden, dass Menschen sagten, Jesus, du sollst das Sagen in meinem Leben haben. Dir vertraue ich mich an. Das ist der Herrschaftswechsel, zu sagen, Jesus, du bist jetzt mein Chef. Du sollst das Sagen in, Sagen in meinem Leben haben. Dir vertraue ich mich an. Und die Folge ist dann, das steht jetzt auch wieder in einem Bibelvers, Epheser 2, Vers 19, so seid ihr dann nicht mehr Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Ja, sogar zu seiner Familie. Also ich finde, das sind wunderbare Verse. Ich lese es nochmal. So seid ihr dann, wenn ihr diesen Herrschaftswechsel vollzieht, wenn ihr euch Jesus anvertraut, dann so seid ihr dann nicht mehr Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Ja, sogar zu seiner Familie. Und da haben wir dann nicht nur unsere leibliche Familie, so wie ich das erst erzählt habe oder wie du das erzählt hast oder Silvia, sondern da haben wir eine große Familie. Und Renate hat x Enkelkinder, obwohl sie keine leiblichen Enkelkinder hat. Ne? Also als Bürger Gottes haben wir eine große Familie, die Familie Gottes. Dazu gehören wir jetzt. Wieder in einem Weihnachtslied, also die drücken manchmal sehr viel aus, da heißt es, nun schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Zugang zum Paradies. Zugang zu Gottes neuer Welt, Zugang zu seinen Himmeln. Das will Jesus auch in Kapernaum den Menschen sagen. Das ist seine Heilsbotschaft. Die ist, Gott schenkt neues Leben. Er öffnet euch den Himmel. Glaubt es doch. Vertraut euer Leben ihm an. Den meisten Menschen damals waren wohl doch die Heilungswunder das Wichtigste. Die sind ja auch vor allem überliefert worden. Und dafür, um das mitzukriegen, aber ich denke, sie spürten da noch mehr dahinter als nur die kleinen Wunder. Sie liefen überall zusammen, wenn sie hörten, Jesus ist da. So auch hier in Kapernaum. Er war ja schon vor wenigen Wochen hier gewesen. Davon war im ersten Kapitel zu lesen, wo viele Kranke geheilt wurden. Aber dann am nächsten Morgen, nachdem am Abend beim ersten Mal viele Kranke geheilt wurden, heißt es da im ersten Kapitel, am nächsten Morgen, also nachdem viele Kranke geheilt wurden, stand Jesus vor Tagesanbruch auf und ging an eine einsam gelegene Stelle, um dort allein zu beten. Petrus und die anderen suchten ihn. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie vorwurfsvoll: Alle Leute fragen nach dir. Aber Jesus antwortete: Wir müssen auch noch in die anderen Dörfer gehen, um dort die Heilsbotschaft zu verkünden. Das ist meine Aufgabe, die Heilsbotschaft zu verkündigen, Menschen zu helfen, dass sie das Heil bei Gott finden. Das ist seine Aufgabe. Heilungen geschehen nebenbei. Aber die Predigt, die Heilsbotschaft zu verkünden, das war die Hauptsache. Der ehemals Gelähmte ist aufgestanden. Er geht vielleicht zuerst ein bisschen unbeholfen, weil es ungewohnt für ihn ist, aber als er draußen ist, da rennt er und sein Bett hat er schon längst abgestellt und alle jubeln und loben Gott und wir können uns vorstellen, dass sich ganz viele, die das im Raum mitgekriegt haben, sich ihm anschließen und lobend und jubelnd durch die Straßen laufen und allen, die ihm begegnen, erzählen, was passiert ist. Und die sagen vielleicht das nächste Mal, wenn Jesus hier ist, dann muss ich auch zu Jesus. Amen.